How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Warum haben eigentlich manche Menschen so viel und andere so wenig? Und was hat das mit dem, sagen wir mal, eher unbeliebten Wort Steuern zu tun? Inwiefern Steuern ein Spiegel unserer Gesellschaft sind, darüber reden wir jetzt mit Julia Jirmann. Julia ist Referentin für Steuerrecht und Steuerpolitik beim Netzwerk Steuergerechtigkeit und Autorin des Buchs Blackbox Steuerpolitik. Hallo, hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Steuern ist ja ein spannendes Thema und ich kenne fast niemanden, Julia, der sagt, ich zahle gerne Steuern. Nichtsdestotrotz wollen alle, dass es in Deutschland funktioniert und mehr denn je, gerade wo jetzt auch noch mehr Geld hinzukommt. Warum haben wir eigentlich manchmal so psychologisch das Gefühl, dass der Staat mehr nimmt, anstatt er zurückgibt?
Ja, ich finde schon mal gut, dass du sagst, es ist ein spannendes Thema. Das würden ja die meisten auch schon nicht mal sagen. ich würde jetzt erstmal, wenn man so ganz weit ausholt, würde ich sagen, naja, wir leben in einem System, in einem kapitalistischen System, wo es darum geht, den meisten Menschen möglichst viel Einkommen, Vermögen zu haben, um zu konsumieren. Und zumindest denen, die jetzt nicht besonders viel wollen, die wollen ja vielleicht möglichst wenig arbeiten. Und in dem Fall ist es ja schon mal schlecht, wenn mir jemand was wegnimmt. Und ich glaube, du sprichst da schon einen wichtigen Punkt an. Wir bekommen aber im Gegenzug relativ viel dafür. Und das sehen wir. Also wir wollen auch Dinge, die der Staat uns zur Verfügung stellt. Bildung, Schulen, Straßen, Justiz. Wir wollen, dass unser Eigentum geschützt wird von der Polizei. Also wir wollen ein Rechtssystem. Wir wollen eine ganze Menge. Und ich glaube, das sehen wir relativ wenig jetzt so im Gesamtbild. Und wir kennen Studien, wo der Staat mehr investiert wird, weniger rechtspopulistisch gewählt, da sind die Menschen zufriedener mit der Demokratie. Also es ist eigentlich ganz eindeutig, dass die Menschen wollen, dass der Staat gut für uns sorgt. Und ich glaube, das sehen wir zu wenig im Ganzen. Und heute habe ich gerade wieder gesehen, Finnland ist das wieder zum 8. oder 10. Mal die glücklichste Nation auf der Welt. Und zufällig haben die Finnen auch die höchste Staatsquote. Also dort gibt der Staat am meisten Geld gemessen am Bruttoinlandsprodukt für seine Bürger und Bürgerinnen aus. Also das, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen.
Zahlen da auch die meisten Bürgerinnen? Also zahlt man in Finnland auch unglaublich viel Steuern?
Naja, also der Staat hat ja mehrere Möglichkeiten, Geld auszugeben. Also er kann Steuern von seinen Bürgern einnehmen und er kann Kredite ausnehmen. Das zusammen ergibt dann so ungefähr die Staatsquote. Und der finnische Staat nimmt also auch relativ viel Geld von seinen Bürgern im Vergleich ein. Und aber man darf ja nicht immer das so sehen, dass der Staat das einnimmt und dann verpufft das, sondern das wird ja teilweise umverteilt, also geht ja zurück an die Bürger in Form von Renten, in Form von Sozialleistungen, genau, oder in Form von Investitionen. Und das macht der Staat halt in Finnland noch mehr als in Deutschland.
Aber woher kommt das jetzt? Also, dass man trotzdem denkt, eigentlich kommt nicht so viel zurück, wie ich reingebe. Also ich habe nicht so viel davon, dass jetzt Steuern gezahlt werden.
Na, ich würde sagen, da gibt es viele Interessen, die oder große auch Lobbyorganisationen, die uns natürlich viel das Gegenteil sagen. Also du zahlst zu viel Steuern, der Staat kann nicht mit Geld umgehen. Also man muss sich natürlich vorstellen, dass Vermögende ein anderes Staatsverständnis haben und ihre Lobbyorganisationen dafür auch gut bezahlen, dass sie uns den ganzen Tag auf Social Media, in Zeitungen natürlich mit der Meinung konfrontieren, dass der Staat es nicht so gut kann, dass wir möglichst weniger Steuern zahlen müssen, weniger umverteilen. Also da steckt ja auch viel Ideologie drin in dem Ganzen. Und wie gesagt, und dann kommt natürlich die persönliche Ebene noch dazu, dass wir natürlich alle jetzt nicht so begeistert sind, persönlich was abgeben zu müssen, weil wir auch immer denken, nicht wissen, was der Nachbar abgibt.
Oder? Das klingt aber fast zu einer Verschwörungstheorie. Da gibt's also vermögende Menschen in Deutschland, sagst du, und die beauftragen Lobbyisten, dass sie uns davon überzeugen, dass der Staat nichts für uns tut.
Naja, also Lobbyismus gibt's in allen Ländern und das ist ja an sich jetzt auch erstmal nichts Schlimmes, dass Lobbyorganisationen Interessen bündeln und bei der Politik vorbringen. Die Politik hat Interessen auszuhandeln und Lobbyisten tragen von ihren Menschen, die sie vertreten, die Interessen vor. Und jetzt ist es aber nochmal so in dem System, dass sehr viel Geld natürlich dort ist, wo es eben ist. Und deswegen kann ich natürlich Lobbyisten da auch besser bezahlen und mehr dahin schicken. Also wenn wir jetzt mal beim Netzwerk Steuergerechtigkeit ganz David gegen Goliath aufmachen, wir haben halt ein kleines Budget von 200.000, 300.000 Euro im Jahr. Und dann gibt's die Familienunternehmerverbände, die haben natürlich Millionen Budgets für ihre Lobbyarbeit. Also die können mehrere Lobbyisten in den Bundestag schicken, um für ihre Interessen zu werben und zu sagen, wenn wir das machen, dann passiert das. Und natürlich auch mehr Medienarbeit und genau leisten. Also das ist jetzt weniger Verschwörung. Ich glaube, das ist im System einfach so drin.
Kann ich mal kurz die Logik verstehen? Also warum, warum vielleicht auch um diese Neiddebatte der Sache ein bisschen näher zu kommen, die man ja auch häufig immer miterlebt, so du zahlst viel, du zahlst wenig Steuern, das, was du gerade meinst, man weiß ja nicht, was der Nachbar zahlt. Warum sollten reiche Leute mir weismachen durch die Lobbyarbeit, dass das nicht gerecht verteilt wird? Was steckt da so dahinter?
Du meinst jetzt, dass das nicht gerecht verteilt ist, dass, also ich würde es eher so sagen, dass wir zu viel, dass wir Hochsteuerland sind, dass wir zu viele Steuern zahlen. Also das, ja. Es stecken ja da sozusagen wie so zwei Bilder drin. Also die konservative Seite wünscht sich einen schlanken Staat, der möglichst auf die Eigenverantwortung seiner Bürger setzt, möglichst soll jeder für sich selber kämpfen und der Staat soll sich weitmöglich raushalten und auch über die Steuern weniger umverteilen. Und die progressive Seite steht dem entgegen und sagt, wir müssen aber mehr für die Allgemeinheit sorgen, mehr absichern. Und wir müssen, und das ist ja eine Aufgabe von Steuern, also die Dinge, die der Kapitalismus nicht leisten kann, zum Beispiel Straßen baut er nicht genug und Schulen auch nicht, und er verteilt nicht genug um. Und das ist auch eine Aufgabe von Steuern. Und die will die progressive Seite natürlich ein bisschen stärker sehen, also mehr Umverteilung. Die Ungleichheiten, die produziert werden, sind ja sehr groß und eine Aufgabe von Steuern ist eben da auch ein Stück weit nach dem sogenannten Leistungsfähigkeitsprinzip umzusteuern.
Okay, verstehe. Und dadurch ist es so, dass quasi die Konservativen, die auf Eigenverantwortlichkeit setzen, mir weismachen, dass es nicht richtig benutzt wird und dadurch macht es aber keinen Sinn mehr umzuverteilen. Das ist die Logik dahinter?
Genau, also da steht die Geschichte dahinter, der Staat kann nicht mit Geld umgehen, der Staat investiert nicht gut, der Staat macht das schlechter als die Privatwirtschaft und das müssen wir alles dem Markt überlassen und der Markt regelt das schon. Also das ist ja vor allen Dingen auch eine Geschichte, die wir uns die letzten 30 Jahre nicht nur in Deutschland erzählt haben, das ging unter Reagan in den 80ern in den USA los, dass man gesagt hat, wir geben das Vermögen den großen Konzernen, den Vermögenden stärker, wir steuern runter, also die sind nicht nur in Deutschland massiv für die obersten, sage ich es mal, 0,1% gesunken, sondern in vielen anderen westlichen Demokratien. Und da steht die Erzählung eben dahinter, das trickelt dann runter, der Trickle-Down-Effekt. Die Konzerne und die Vermögenden, die machen die Investitionen, die wir brauchen. Die schützen möglicherweise auch die Umwelt, so wie wir es brauchen. Also der Markt regelt das alles. Heute wissen wir jetzt 30 Jahre später natürlich besser, dass der Markt das eben nicht alles regelt, dass wir vielleicht in Deutschland beispielsweise weniger Menschen ausbeuten oder weniger absolute Armut haben, aber eben die Umwelt massiv ausgebeutet haben. Also dass das nicht eben alles der Markt regelt. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte, die dahinter steht, wenn man es ganz einfach machen will.
Mhm. Ja. Kannst du uns das noch ein bisschen konkreter oder näher bringen, Julia? Also welche Ungerechtigkeiten siehst du, auch wenn man jetzt historisch guckt, was hat sich denn jetzt, sagen wir, in den letzten 10 Jahren verschlechtert in Deutschland?
Na, wie gesagt, ich würde sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. In den letzten 10 Jahren ist im Steuersystem jetzt nicht allzu viel passiert, aber wir hatten in den 90ern dann, in Deutschland kamen diese Steuersatzsenkungen für die absolute Spitze und für die Unternehmen vor allem später als in anderen Ländern, weil die Wiedervereinigung erstmal so ein bisschen finanziert werden musste. Aber dann so in den 90ern, Anfang 2000ern, wurden die Unternehmenssteuersätze massiv gesenkt, also halbiert. Und das sind eben am Ende die Steuersätze von Vermögenden im Einkommensteuersystem. Und Herr Spitzensteuertarif bei der Einkommensteuer wurde entlastet, Vermögenssteuer wurde abgeschafft. Wir haben massive Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer für die ganz großen Vermögen. Und diese Entwicklung hat vor allem in den letzten 30 Jahren stattgefunden. Also wir hatten in den 90ern, Anfang der 90er, deutlich höhere Unternehmenssteuersätze. Wir hatten eine Vermögenssteuer, wir hatten höhere Spitzensteuersätze, wir hatten eine gerechtere Erbschaftssteuer. Also das ist schon in den letzten 20, 30 Jahren ungerechter geworden.
Aber ungerechter, weil man auch genau auf der anderen Seite gesehen hat, dass es dadurch anderen Menschen schlechter geht. Also man kann ja sagen, manche haben davon profitiert und alles andere ist gleich geblieben, aber du sagst, da gibt's ja total, ne, den Zusammenhang.
Also wir haben in Deutschland mit die höchste Vermögensungleichheit in der Eurozone und auch im Vergleich der OECD. Und in den 70er Jahren hatte die untere, also wir haben heute die Situation, dass das reichste Prozent über 35% des gesamten Nettovermögens hat. Also das reichste Prozent, mehr als 35%. Und wir haben demgegenüber aber eine vermögenslose Hälfte, die im Prinzip ungefähr 2% hat. Also die 40 Millionen Menschen haben ungefähr 2% vom gesamten Nettovermögen, haben also außer ihren Rentenansprüchen im Prinzip nichts vom Wohlstand. Und in den 70er Jahren hatten sie noch doppelt so viel. Also die Schere ist da auf jeden Fall auseinandergegangen. Und ganz genau, wie viel es die Superreichen haben, wissen wir in Deutschland gar nicht, weil wir Vermögen seit der Abschaffung der Vermögensteuer nicht mehr erfassen. Das überlassen wir also Journalisten, Forbes-Magazin, Manager-Magazin, die Reichenlisten. Mit denen beschäftigen wir uns auch viel beim Netzwerk, weil die Lücken aufweisen, weil das eben journalistische Arbeiten sind, nicht die Wissenschaft. Und deshalb, also da liegt so das Problem, würde ich sagen, das Kernproblem.
Ist das auch ein Grund, warum diese Steuer, also das ist ja, wenn man politische Talkshows sich anschaut oder auch generell Debatten in der Bevölkerung, selbst wenn man das Thema beim Stammtisch auf den Tisch bringt und dann verschiedene, ja, ich würde es jetzt mal so eingrenzen, politische Richtungen, vielleicht kann man es damit so ein bisschen umfassen, aber einfach verschiedene Meinungen von Unternehmern und versus anderen Leuten, also eben Personen, die keinen Spitzensteuersatz zahlen oder den Spitzensteuersatz zahlen, das ist ja dann immer sehr, sehr angeheizt, das Thema. Warum ist das aus deiner Sicht so und was sagt das, was gibt das für ein Gesellschaftsbild aus deiner Sicht?
Na, ich würde sagen, angeheizt, ja, und jetzt sprichst du vom Stammtisch, ich würde sagen, ja, in den Medien und Talkshows findet die Debatte ja statt und dann wird es auch schnell emotional und geht eigentlich relativ schnell weg von Fakten. Und das sehen wir auch, die Politiker, da ist relativ wenig Steuer- und Finanzbildung, würde ich jetzt einfach mal, also kann man schon so sagen, also das ist auch bei den Politikern nicht das beliebteste Thema und da geht dann immer relativ viel durcheinander, auch wir reden über Vermögen, dann sind wir plötzlich beim Einkommen, dann sind wir beim Einkommensteuertarif, aber eigentlich ging es um Vermögensungleichheit. Aber da findet die Debatte statt, ja, da wird sie schnell emotional. Ich würde sagen, am Stammtisch findet sie viel zu wenig statt. Viel zu wenig statt, viel zu männlich dominiert. Frauen halten meistens, denken irgendwie, sie verstehen irgendwas nicht, die sagen dann meistens gar nichts. Also ich mache mir da um die jüngere Generation tatsächlich aber weniger Gedanken, aber gerade so in der Boomer-Generation ist das relativ, sieht man das relativ gut. Und ich glaube, viele Menschen denken irgendwie an ihre Steuererklärung und denken, das ist das Thema Steuern. Also irgendwie wie im vergangenen Jahr irgendwelche Einkommen von mir versteuert werden, aber Steuerpolitik geht es ja um viel mehr. Wo wollen wir hin? Was finden wir gerecht? Wofür wollen wir als Gemeinschaft Geld ausgeben? Also das ist ja, wie in welche Zukunft steuern wir? Also das ist eigentlich, die Debatte wird immer viel zu trocken und viel zu langweilig auf die eigene Steuererklärung. Also die macht mir auch keinen Spaß. Die finde ich auch todlangweilig. Aber die große Frage, wie wollen wir den Wohlstand verteilen? Was ist eine gerechte Gesellschaft? Und das steckt alles in dem Steuerthema drin. Und ich glaube, das kommt viel zu selten dann wirklich durch. Wir haben das jetzt gerade beim Netzwerk, wir haben gerade eine Bürgerdebatte ins Leben gerufen und da haben wir wirklich auch Lobbyorganisationen, den Bund der Steuerzahler, der jetzt eher auf der Gegenseite steht, mit ins Boot geholt und haben eine Bürgerdebatte. Also wir haben wie einen Bürgerrat, 40 zufällig von einem unabhängigen Institut ausgeloste Menschen kommen nächsten Monat in Erfurt zusammen und debattieren darüber, was ein gerechtes Steuersystem ist und erarbeiten Vorschläge. Also genau wie ein Bürgerrat. Die Debatte findet jetzt auch schon online statt, da können alle mitmachen und da sind wir auch voll gespannt, was bei rauskommt und das haben wir aber genau deshalb ins Leben gerufen, weil wir denken, dass viel zu wenig am Stammtisch über Steuern und wie wollen wir gestalten diskutiert wird, sondern eben das viel zu emotional und flach auf den Talkshows irgendwie 10 Minuten bekommt, die dann sehr ideologieaufgeheizt sind und genau.
Wir machen bei How with My Money ja immer ja viel Finanzpsychologisches und ich würde ganz gerne mal persönlich nachfragen mit dir, was glaubst du, warum ist das so? Warum findet dieses Thema nicht beim Stammtisch statt? Was macht es so schwierig?
Also ich glaube tatsächlich, dass es dass vieles daran auch komplex ist und dass wir uns, und da würde ich jetzt auch an, also dass wir uns halt auch gern natürlich von komplexeren Sachen erstmal heute irgendwie noch lieber fernhalten und ich würde sagen, die Komplexität hat tatsächlich einen kleinen Punkt und dann aber, wenn man sich einmal die Mühe macht und einmal dahinter so ein bisschen blickt, welche Seiten gibt es da und was wollen wir eigentlich, dass dann Menschen eigentlich sehr, sehr schnell, das merke ich auch, ich bin ja viel auf Vorträgen und spreche mit Menschen, wenn man über Verteilung von Vermögen, dann sagen ganz viele, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und das ist ja völlig verrückt, also dass man Menschen eigentlich sehr schnell motivieren kann und eigentlich alle auch eine Meinung haben oder ein Gefühl. Und ich würde auch sagen, dass die meisten Meinungen gar nicht so weit auseinandergehen, dass wir eigentlich relativ oft egal aus welchem Lager, so ein gewisses Grundverständnis haben, was wir als gerecht empfinden, was wir wollen. Und genau, und da würde ich einfach sagen, dass die meisten Menschen da vielleicht noch ein bisschen angezündet werden müssen sozusagen, dass das eben nicht so ein trockenes und langweiliges Thema ist. Und gibt viel Angst, was Falsches zu sagen. Das erlebe ich, oder das zeigen auch so Studien, gerade bei Frauen. Dann kommt ein Mann, sagt einmal laut, na, das ist aber Quatsch und das ist aber so. Und dann sind alle anderen still. Und das, glaube ich, so, da keine gute Diskussionskultur bei den Steuern ist. Und genau, und dass wir vielleicht auch jetzt, wenn wir in einer nicht mehr so guten wirtschaftlichen Situation sind und unser Wirtschaftsmodell der letzten 30 Jahre auch in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren wird, Deutschland die Verteilungskämpfe stärker werden. Ich will, das ist natürlich kein schöner Anlass, aber das könnte auch dazu beitragen, dass die Debatte in Zukunft stärker geführt wird, weil wir eigentlich sehr, sehr gute Jahre hatten. Sieht jetzt alles danach aus, es wird nicht genauso weitergehen. Und dann gibt's wieder mehr zu diskutieren und debattieren und ja, vielleicht wird sich das auch so ändern.
Ich finde das, wir haben ja schon mal in der Kapitalismusreihe mal gehabt, die ist jetzt schon länger her, und mir ist eine Sache beim Thema, da ging es dann ganz spezifisch um Erbschaftssteuer, glaube ich sogar. Und mir ist eine Sache dabei zum Thema Umverteilung bewusst geworden, und dann sind wir wieder, was Lena angesprochen hat, bei dem Thema Geldpsychologie. In dem Moment, wo ich ja Steuern zahle, also ich zahle eine gewisse Summe für etwas, wo ich nur bedingt weiß, was wird damit gemacht. Und wir wissen aus der Geld- und aus der Finanzpsychologie, dass halt häufig Projektionen an Geld haften. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass das mit viel Fleiß, mit Trauer, mit Blut, mit auch schöne Erinnerungen, ja, Freude an die Familie, an Großeltern behaftet ist. Und jetzt soll ich das für etwas Ungewisses rausgeben, wo ich gar nicht weiß, wo meine Projektion, und ich glaube, das kann man immer noch gut verstehen, weil es ja ureigene Emotionen sind, die jetzt gar nicht mehr mit der Summe zu tun haben, weil für jeden ist ja, also es kann für 5.000 Euro sein, es können 5 Millionen sein. Jetzt mal nur aus der psychologischen Sicht, was dann gerecht ist, das kann man sicherlich nochmal anders diskutieren. Wird das auch mit berücksichtigt in der Diskussion, diese psychologische Aufgeladenheit, das Geld und dementsprechend auch Steuern in Projektionen der Leute enthalten?
Also das muss ja gar nicht aktiv berücksichtigt werden, das steckt natürlich da total drin. Also die Erbschaftssteuer ist ja ein gutes Beispiel, dafür ist eine wahnsinnig vergleichsweise bei Ökonomen sehr beliebte Steuer, ne? Total sinnvoll, aber die Menschen mögen es nicht, weil sie das Gefühl haben, der Staat greift ins Privatleben ein, die Eltern haben was erarbeitet, jetzt wird das dem Kind weggenommen, dabei haben das doch die Eltern für das Kind. Also da steckt ja so viel drin, Pietät, der Tod. Das Gefühl, dass wir ja alle etwas erben, also jeder in irgendeiner Form kriegt ja irgendwas geschenkt oder vererbt, und sei es irgendwas Wertloses. Und damit kann jeder anknüpfen. Und jetzt will da irgendjemand kommen, mir was wegnehmen, und dann verpufft das irgendwie in der Staat, verschwendet das in der Brücke, die wir nicht brauchen. Also der absolute Albtraum. Und das ist, hat natürlich auch, da ist auch viel Lobbyarbeit drin bei der Erbschaftssteuer. Die ist natürlich ein leichtes Spiel, weil das ist uns ja drin, den Menschen, wir wollen was weitergeben. Aber wenn wir uns dann ganz nüchtern und mit Fakten die Verteilung angucken und auch die Menschen fragen, wollt ihr in einer Leistungsgesellschaft leben, sagen die meisten ja. Aber faktisch leben wir schon in der Erbengesellschaft. Also mittlerweile ist mehr als die Hälfte des Vermögens schon ererbt und nicht mehr während Lebzeiten erwirtschaftet. Und das wäre ja auch okay, wenn das alles ungefähr fair verteilt wäre. Aber es wird genauso ungleich verteilt, wie die Vermögen schon verteilt sind. Und die meisten Menschen wollen eigentlich nicht in einer Erbengesellschaft leben, und sie wollen eigentlich auch nicht, dass das Kind in einer sehr ungleichen Erbengesellschaft aufwächst. Und da so an das Thema ranzugehen, und viele Eltern wollen eben auch, dass das eigene Kind eigentlich in der Gesellschaft aufwächst, wo das Nachbarskind dem auch relativ gut geht zumindest. Und wenn man das ganze Bild dann sieht, dann ist die Erbschaftssteuer plötzlich schon nicht mehr so eine schlechte Steuer. Also man muss da quasi ganz gezielt und auch noch sagen, wir besteuern Arbeit relativ hoch, auch im internationalen Vergleich. Und bei Erbschaften geht es eben vor allen Dingen in der Debatte um eine gerechte Erbschaftssteuer ja nicht um Omas Häuschen. Das ist im Prinzip sowieso steuerfrei. Das hat der Staat ja auch genau deshalb steuerfrei gestellt. Also wer in das Elternhaus der Eltern nach dem Tod einzieht, egal ob es die Millionenvilla ist, in der Regel gibt es das steuerfrei, zusätzlich zu den hohen Freibeträgen, die wir haben. Dann gibt es aber massive Ausnahmen bei den ganz, ganz großen Vermögen, bei den großen Unternehmensvermögen. Und da ist sehr viel politisches Gerangel darum. Und da geht es in der Gerechtigkeitsdebatte drum, weil wir eben auch jetzt, sage ich mal, nicht das Unternehmensvermögen dahin geben, wo die Investitionen, wo die Innovationen und die innovativen Unternehmer sind, sondern eben da, wo die Geburtslotterie entscheidet, egal ob es Unternehmer ist oder egal, ob jemand neue Ideen hat, sondern das eben nicht so, das weder wirtschaftlich sinnvoll ist noch gerecht. Und genau, und wenn man das ins ganze Bild setzt, dann glaube ich, dass man Menschen sehr schnell ihre Meinung bei der Erbschaftssteuer ändern. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich mache. Wir haben so eine massive Ungleichheit bei den Erbschaften und besteuern die nicht wirklich, weil wir so große Ausnahmen haben, besteuern dafür aber wieder Arbeit, was die meisten Menschen in Deutschland arbeiten und leben von ihrem Lohneinkommen bekommen. Und dann das so ins Verhältnis zu setzen, dann gibt's schon oft einen Klick bei den Menschen.
Keine Sorge, diese Folge ist noch nicht am Ende. Nächste Woche am Money Monday geht es weiter mit Teil 2. Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund, kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Maiwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.